سلم تسليما كثيرا. wenn wir von einer Person, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Glauben schenken und uns auch an unserem Glauben lassen, unsere Rechtleitung gewähren, bis an den Tag, an dem wir dieses Leben verlassen werden. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Ende, ein husn al-Khatima. Wenn wir sehen, dass eine Person viele Sachen vertritt, die entweder gegen den Konsens der muslimischen Gelehrten sprechen oder zumindest gegen den Strom schwimmt. Das ist schon mal gut, dass man überhaupt aufmerksam wird auf diese Sache und mal nachfragt. Und es geht mir jetzt nicht unbedingt um das Ergebnis, was gesagt wird, weil wenn man dann sagt, wie kann man in dieser Ansicht diese Sache vertreten, wie kann man in der Musik diese Ansicht haben und wie kann man, das bringt uns nicht viel weiter, weil dann wird jeder natürlich sich berufen auf irgendwelche Namen und man findet in der Geschichte immer irgendwas, wo man seine Ansichten begründen kann. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie kommt man zu solchen Ergebnissen? Und das ist auch, was wir versuchen, den Vorträgen immer wieder zu wiederholen. Für mich ist nicht entscheidend, vielleicht mache ich das in einem einfachen Beispiel klar, für mich ist nicht entscheidend, ob du sagst, man darf zum Beispiel den Koran anfassen mit Wudu oder ohne Wudu. Ich weiß, dass es die Ansicht gibt und ich weiß, dass es die andere Ansicht gibt. Entscheidender ist vielmehr, bist du zu diesem Ergebnis gekommen. Hast du gewürfelt? Dann ist mir das Ergebnis nicht mehr so interessant. Aber hast du oder bist du auf den Weg der Gelehrten gegangen, und dann zu diesem Urteil gekommen? Ja, dann ist das im Rahmen des Ijtihad. Und wenn du richtig lagst, möge Allah dich dafür zweifach belohnen. Wenn du falsch lagst, einfach und deinen Fehler verzeihen. Nur das Problem ist, wenn die Prinzipien, auf denen die Ansichten aufgebaut sind, falsch sind. Und es mehrere Prinzipien gibt, die einfach gegen das sind, was wir aus unserer Religion kennen. Und da möchte ich ein paar Prinzipien davon erwähnen. Und das gilt für alle Menschen, für die Person, um der es in der Frage geht, als auch allgemein, wenn ihr das eines Tages seht, bei mir, bei anderen Menschen. Punkt Nummer 1, die Leugnung des Ijma'. Die Leugnung des Ijma'. Obwohl das sogar in Aqidah-Texten ausdrücklich erwähnt wird. Und nicht nur die Leugnung des Ijma', sondern auf eine Art und Weise, als wäre das, also Ijma' ist die Übereinkunft der Mujtahid-Gelehrten einer Epoche. Das kann zur Zeit der Sahaba gewesen sein, kann auch danach gewesen sein. Diese Sache hat der Prophet a.s. angesprochen, lässt sich auch aus dem Koran al-Karim ableiten und wird auch in jedem normalen Usul-Buch auch erwähnt. Wenn man allerdings diese Sache leugnet und wenn man das auch noch so darstellt, als wäre das eine abwegige Ansicht und wie konnten die Gelehrten überhaupt so etwas im Laufe der Zeit immer wieder behaupten, dann kommen wir in einen kritischen Punkt, dann kommen wir in den Punkt der Respektlosigkeit. Und ich denke, das ist Grundvoraussetzung überhaupt im Umgang mit den Ulama, den früheren Ulama und auch den zeitgenössischen Ulama. Und wenn jemand den Respekt verliert gegenüber die vier Imame und die anderen Gelehrten der Religion von früher, dann weist das auf einen gewaltigen Irrweg hin. Weil das ist ja ein prinzipieller Fehler, der sich dann auch immer wieder zeigen wird in anderen Angelegenheiten. Das ist so viel zur Geschichte mit des Ijma'. Die zweite Sache, das zweite prinzipielle Problem ist in Bezug auf die Verwerfung, die Ablehnung authentischer Hadithe, die in die Kategorie des Ahad fallen. es gibt eine Krankheit schon lange, und das ist eine alte Krankheit unter manchen muslimischen Sekten, die einen Hadith, der authentisch ist, der unter den Hadith-Gelten als sahih gilt, nicht akzeptieren, aus verschiedenen Gründen. Der eine sagt zum Beispiel, ich akzeptiere ihn nicht, wenn er in Bezug auf die Aqidah verwendet wird. Der andere sagt, ich akzeptiere den Hadith, den authentischen Hadith nicht, wenn er dem Koran nach meiner Meinung widerspricht. Und so weiter und so. Der nächste sagt, ich akzeptiere den authentischen Hadith nicht, wenn er meinem Verstand widerspricht. Diese Vorgehensweisen sind gefährlich, sind krankhaft. Denn wer ist denn letztendlich, außer dem Redner selbst, wer ist denn letztendlich diejenige Person, die nachher entscheidet, ob es übereinstimmt oder ob es nicht übereinstimmt? Und wenn ein Redner es so darstellt, dass eigentlich für den Otto-Normalverbraucher nichts anderes übrig bleibt, als dass man ihn fragt, dann weiß ich nicht, in welchem Weg ruft die Person auf. Also die Aufgabe eines Da'ia ist es, aufzurufen zum Weg Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ob das übereinstimmt mit dem, was der Redner sagt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber meine Aufgabe als Da'ia ist es, andere Menschen auf den Weg Allahs hinzuweisen. So sehr, sogar wenn ich weiß, dass du von einer Ansicht überzeugt bist, im Fiqh, zum Beispiel von einer Ansicht überzeugt bist, die meiner Ansicht widerspricht, ich sage dir, bleib bitte bei deiner Ansicht und folge nicht meiner. Denn wenn du meiner folgen würdest, würdest du es machen, wovon du nicht überzeugt bist. Und du sollst das machen, was du für richtig hältst, wovon du überzeugt bist, das ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wieder der zweite Punkt, das ist die Ablehnung der sogenannten Ahad-Hadith. Ahad-Hadithe, noch einmal, das sind Hadithe, die nicht die Stufe des Tawatur erreicht haben. Tawatur haben wir, als wir über die Koran-Definition gesprochen haben, darüber ausführlich gesprochen, das ist die allerhöchste Stufe der Authentizität. Und Ahad-Hadithe beinhalten Sahih-Hadithe, Hasan-Hadithe. Und das bedeutet konkret, eine Person, die solche Hadithe nur akzeptiert, wenn es natürlich ihr in den Kragen passt, dann wird sie im Zweifelsfalle ein Hadith in Sahih al-Bukhari oder Sahih Muslim oder ein Hadith al-Bukhari und bei Muslim ist, verwerfen, weil es eben ihr in diesem Moment nicht passt. Oder weil sie der Meinung ist, dass es dem Koran widerspricht oder ähnliches. Das dritte gefährliche Prinzip oder woran man erkennen kann, und das ist ja, denke ich, auch die Frage, die dritte Sache, woran man erkennen kann, dass eine Person, dass man einer Person lieber nicht zuhören sollte, wenn es um die Religion geht, ist das Befolgen der Ansichten von Ausnahmen. Das Befolgen der Ansichten von Ausnahmen. Das heißt, jemand sucht sich in den verschiedenen Rechtsschulen, verschiedenen Aussagen der Gelehrten das zurecht, was gegen den Strom schwimmt. Weil das ist ja nicht die Norm. Also normalerweise wirst du finden, dass die Muslime das machen, was die Mehrheit macht. Und auch die Gelehrten, die Ansichten der Gelehrten sind 99% immer die Ansicht der Mehrheit. Nicht bei jeder Gelehrte hat mal eine Ansicht, die aus dem Rahmen fällt. Jeder Gelehrte hat eine Ansicht, wo er die Minderheit vertritt. Aber dass die Ansicht der Minderheit zur Norm wird und nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, das weist eben auf einen prinzipiellen Fehler hin. Und da kann man nicht sagen, dass wenn die Mehrheit immer recht hat. Das ist nicht der Fall, weil dann wirfst du ja der Mehrheit immer vor, dass sie falsch ist. Und die Wahrscheinlichkeit davon ist gering. Der vierte Punkt ist, dass man manche Themen
Auch wenn es unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterschiedliche Meinungen darüber gibt, solche Themen nicht vor jedem Publikum besprechen sollte. Ich kenne da den Einwand dazu. Der Einwand lautet dann, ja wie, haben die Menschen, die vor mir sitzen, keinen Kopf und keinen Verstand? Verkaufe ich sie für dumm? Nein, das hat damit nichts zu tun. Sondern das hat damit zu tun, dass man bestimmte Themen, wenn man sie anspricht und dein Gegenüber nicht das nötige Wissen, Grundwissen dazu besitzt, für ihn eine Fitna darstellt. Und das habe ich persönlich ganz klar und deutlich erfahren, als ich mich mit der Thematik des Orientalismus beschäftigt habe. Also wer den Menschen sagt, lest alles, was die Orientalisten sagen, alle Schubuhat, die sie über den Koran erwähnen, über den Islam, ich glaube, der ist ein Verbrecher. Weil er zerstört den Glauben der Menschen. Die Realität ist, er wird den Glauben der Menschen zerstören. Und sie können sich nicht auf ihren Verstand verlassen, sondern sich auf Allah Azza wa Jalla verlassen. Und er sagt, subhanahu wa ta'ala, fassaru ahla dhikri kuntum la ta'alam. Fragt die Lehrer, die Leute des Koran, wenn ihr in einer Sache nicht Bescheid wisst. Und dann der berühmte Hadith, hadithu nasa bima ya'lamun. Redet über die Menschen, redet mit den Menschen über das, was sie wortwörtlich wissen, gemeint ist, was sie verstehen. أَتُرِيدُونَ أَن يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Wollt ihr etwa, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt werden? Wenn ich euch jetzt Sahih-Hadithe erwähne, die ihr zum ersten Mal hört und die vollkommen seltsam klingen in euren Ohren, ja, dann kann es dazu führen, dass der ein oder andere sagt, nein, ich glaube nicht, dass es stimmt. Und dann leugnet er die Aussage Allahs und seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sage ich dann, ich bin nicht daran schuld und die Leute hätten ihren Verstand benutzen sollen. Ich glaube nicht, dass das zur Nasiha gehört im Umgang mit den Mitmenschen. Und dann sollte man lieber, wenn man Ansichten vertritt, die auch Glaubensfragen betreffen, gerade wenn sie Glaubensfragen betreffen, oder Ansichten vertritt, die schad sind, also die gegen den Strom schwimmen, warum redet man nicht mit den Ulama darüber? Warum nimmt man nicht diese Ansichten und sagt, Fadilat al-Sheikh, ich habe eine Untersuchung gemacht zum Thema so und so, das sind die Ansichten für, das sind die Ansichten dagegen und ich bin zum Entschluss gekommen, dass diese Sache halal ist oder dass diese Sache haram ist. Was ist deine Meinung dazu? Warum macht man das nicht? Warum sucht man sich seine Anhängerschaft bei den Laien? Warum sucht man sich seine Bestätigung bei Leuten, die die Religion nicht studiert haben? Warum macht man das? Ich denke, man betrügt sich selbst und die anderen dazu. Der fünfte Punkt ist das prinzipielle falsche Verständnis von manchen Ayat des Koran al-Karim. Wer die Ayat im Koran liest, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer also glauben will, soll glauben, und wer ungläubig sein will, soll ungläubig sein. Wer sagt, ich verstehe darunter, dass man die Wahl hat, dass man den Leuten sagt, kein Problem, du kannst entscheiden, du Muslim sein willst oder kein Muslim sein möchtest. Und wer das auch noch bekräftigt mit der Ayah, la ikraha fid din, es gibt keinen Zwang zur Religion oder Zwang in der Religion, wie auch immer das übersetzt werden möchte, dann fragt man sich, versteht er überhaupt die arabische Sprache? Ist er besser als jemand, der sagt, fawailun lil musallin und bleibt dann stehen, wehe den Betenden, Allahu Akbar. Stellt euch mal vor, jemand wird sagen, lies die Fatiha wa Radhalin, Amin, fawailun lil musallin. Am besten brichst du dein Gebet ab, betest nicht mehr. Wenn es gefährlich ist zu beten, warum betet es nicht weiter? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna a'tadna lil-zalimina naran. Das heißt, wir haben, die Eier geht sinngemäß so, wer glauben will, soll glauben. Wer ungläubig sein will, soll ungläubig sein. Klammer auf, aber, Klammer zu, wir haben den ungerechten Menschen ein Feuer vorbereitet. Also als würde Allah sagen, wer glauben will, soll glauben, wer ungläubig will, soll ungläubig sein, aber er soll sich damit Er soll sich darauf gefasst machen, dass auf ihn nach dem Tod ein Höllenfeuer wartet, dem er nicht entkommen wird. Und jetzt siehst du, wir wissen, jedes Kind weiß, dass du nicht zu einem Menschen hingehen kannst und ihm sagen kannst, du musst den Islam annehmen. Wie soll das funktionieren? Ist der Ikhlas und die freie Wahl nicht eine Voraussetzung für die Gültigkeit einer Ibadah? Das ist ja nicht diskussionswürdig. Aber dass man jemanden sieht, er ist auf dem Weg zur Hölle, schnurstreiks. Und man sagt, das ist kein Problem. Allah hat dir im Koran gesagt, du kannst wählen, ob du den Islam annehmen möchtest oder nicht möchtest. Mach ruhig weiter. Und dass man dann den Leuten sagt, der soll so seine Erfahrung sammeln und er wird schon eines Tages, hast du die Garantie, dass er leben wird, solange bis Allah ihm die Hidayah gibt? Hast du Garantie? Warum weißt du nicht darauf hin, dass es der falsche Weg ist? Ist es nicht deine Aufgabe als Da'ia, das zu machen? Die Menschen auf dem Weg der Rechtstaatung hinzuweisen? Ist das nicht deine Aufgabe? Wenn du dieser Aufgabe nicht gerecht wirst, dann gib deinen Posten ab. Der sechste Punkt, eine Sache, die natürlich man nachvollziehen kann, wenn man selbst Erfahrung hat mit den Ulama und auch mit ihnen zusammen saß, Knie an Knie oder sie persönlich kannte oder auch wenigstens in Moscheen gewesen ist, in denen sie, rahimahumullah ta'ala, wa hafidhallahu ahya'ahum, Unterrichte geben, ist die Mimik und die Gestik. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Gelehrter, ich übertreibe jetzt nicht, dass man mich falsch versteht, ja? Ich übertreibe jetzt, mir geht es nur um dieses Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, dass vorne ein Clown sitzt und ein Hampelmann sitzt und dann würde man ihn als Gelehrten ernst nehmen? Das heißt, die Mimik und die Gestik spielt eine riesengroße Rolle. Es gibt Bewegungen mit der Hand und Bewegungen mit dem Gesicht und Bewegungen mit dem Mund und mit der Zunge. Ich würde ein Gelehrter nie machen. Stell dir vor, jemand würde euch die Zunge rausstrecken während des Unterrichts. Die könnt ihr doch nicht mehr für voll nehmen. Das müsst ihr natürlich dann, wie gesagt, macht die Erfahrung selbst. Wenn ihr jetzt eines Tages Umrah oder Hajj macht, geht in einer Sitzung, auch wenn ihr die Sprache nicht versteht. Aber beobachtet den Redner. Beobachtet den Redner auf seine Mimik und seine Gestik. Und es gibt etwas, wie heißt es, As-Samt. Und das ist eben, wie eben die Person sich gibt. Deswegen würdest du auch niemals sehen, dass ein Gelehrter akzeptieren würde, dass er zum Beispiel in eine Schauspielschule geht. Das ziemt sich einfach nicht. Es ziemt sich einfach nicht. Und das weist eben auf den Kontakt hin, den diese Person selbst mit Ulama hat oder eben nicht hat. Dann kommt natürlich auch der nächste Punkt, wenn jemand Ijtihad betreibt, und damit meine ich jetzt konkret, neue Urteile fällt für eine bestimmte Situation oder die Gesellschaft, in der wir leben. Da ist natürlich auch das akademische und wissenschaftliche Voraussetzung. Das heißt, man muss die nötige islamische Qualifikation haben. Ich sage nicht, dass man einen Universitätsabschluss haben muss. Das haben viele Ulama, die allermeisten, bevor es Universität überhaupt gab, nie gehabt. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist die Qualifikation, dass man von den Gelehrten eine Ijaza hat, dass man von den Gelehrten ein Empfehlungsschreiben hat, dass die Gelehrten sagen, jawohl, diese Person ist für das und das befähigt und ist auch dazu imstande, den Koran und die Hadithe und die Fatawa der Ulama zu verstehen und ist auch imstande dazu, dann dementsprechend Ijtihad zu betreiben, weil er eben die Usul gelernt hat, weil er der arabischen Sprache mächtig ist und so weiter und so fort. Und als achtes und als letztes möchte ich erwähnen, dass zu den sehr gefährlichen Prinzipien es gehört, dass jemand zu euch sagt, ich darf etwas nur zu Haram erklären, wenn es dafür einen eindeutigen Sahih Hadith gibt. Das mag sich für den Laien vielleicht überzeugend anhören, dass er sagt, ich kann ja nicht etwas für haram erklären, was ursprünglich halal ist, es sei denn, ich bin mir der Sache hundertprozentig sicher. Ihr sollt wissen, das ist nicht der Weg von Ahl Sunnah al-Jama'ah. In der Religion sind die allermeisten Urteile, Ahkam Shari'iyya, aufgebaut auf weniger als 100%. Wenn du Hajj machen gehst, wenn du Umrah machen gehst, wenn du Fragen über Zakat hast, es gibt in jedem Bereich Themen, die Gelehrten sich alle darüber einig, 100%. Es gibt viele Themen, die Gelehrten nicht 100% einig sind. Da sagt dann die Mehrheit der Gelehrten das eine, die Mehrheit der Gelehrten, die Minderheit etwas anderes. Und du findest manchmal 3 Ansichten, 4 Ansichten, 5 Ansichten zum selben Thema. Wenn du jetzt ankommst und sagst, nur wenn es hundertprozentig klar ist, wisst ihr, was für verbotene Dinge wir da alles erlauben können? Hundertprozentig. Das heißt, jedes Verbot, das aufgebaut ist, auf einen Hadith, der nicht Mutawater ist, das wird dadurch erlaubt. Da kannst du teilweise Zinsen erlauben, da kannst du teilweise unverschämte Sachen erlauben, die ich gar nicht aussprechen möchte. Das heißt, Dinge, die die Muslime seit Hunderten oder seit 1000 Jahren oder noch mehr als verboten betrachten, wo es nie daran Zweifel gegeben hat, sind plötzlich in Frage gestellt. Warum? Weil jemand sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das und das gesagt, der Hadith Sahih al-Bukhari, das akzeptiere ich nicht. Weil der Hadith ist nicht hundertprozentig, entweder hinsichtlich seiner Authentizität oder hinsichtlich seines Inhaltes. Deswegen die Ahkam Shari'iyya, die islamischen Urteile, befinden sich über 50% und unter 100%. Das ist 99%. Immer beziehen wir uns auf einen Bereich der Wahrscheinlichkeit von über 50%. Immer. Weil ab 50% abwärts, darauf bauen wir keine islamischen Regeln auf. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer betet und nicht weiß, ob er 2 oder 3 Rak'a gebetet hat, das heißt 50%. Was macht er? Er geht von 3 aus? Nein, weil diese 3, die ist zu 50% richtig. Aber die 2 ist zu 100% richtig. Das heißt, zu 100% ist er mindestens in der 2. Rak'a, weil er ist im Zweifel zwischen 2 und 3. Also ist die 50% bei den 3. Also kann er niemals von den 3 Rak'a ausgehen. Oder muss von 2 ausgehen beim Gebet. Und er macht dann seine 2 Sajdafat im Salat, gemäß manchen Ansichten der Ulama. Okay? Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Augen dafür öffnen, immer die Wahrheit als Wahrheit zu erkennen und dass wir die Prinzipien, die dahinter stehen, verstehen, damit wir auch in Zukunft immer solche Sachen bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala frühzeitig erkennen können. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair.